Gerade erleben wir ziemlich unsichere Zeiten. Oder wie man modern sagt, die Zeiten sind volatil. Ich habe letzte Woche ein neues Wort gelernt. Volatil heißt beweglich, unstetig, flüchtig, unberechenbar. Die sogenannten Wirtschaftsweisen kündigten an, die fetten Jahre sind vorbei. Denn das Wirtschaftswachstum lässt nach. Die Aktienmärkte bewegen sich im Zickzack. Der Ölpreis steigt wieder. Und viele fragen sich, wie geht es weiter in unserem Land? Was wird aus der Autoindustrie? Werden wir uns bald vom Diesel ganz verabschieden müssen? Wie wird die weiterschreitende Digitalisierung und KI, künstliche Intelligenz, unser Leben verändern? Dann wissen wir nicht, was mit Europa passieren wird. Nächsten Sonntag sind ja Wahlen. Bricht die Union am Ende noch zusammen? Und auch unsere Nachbarn, die Österreicher, müssen sehr wahrscheinlich, oder ich glaube doch, jetzt zur Wahlurne gehen. Die Koalition ist auseinandergebrochen. Wenn man hört, wie Politiker im Streben nach ihrer Macht bereit sind, sich korrumpieren zu lassen, erschreckend. Und da ist auch noch der Brexit, der immer noch nicht vollzogen ist. Das Klima verändert sich. Es gibt immer mehr Menschen, die aus Afrika oder aus der dritten Welt nach Europa versuchen zu fliehen. Und die Lage im Nahen Osten, die spitzt sich wieder ganz schön zu. Wird es zu einem militärischen Konflikt kommen zwischen dem Iran und den USA? Wie wird sich Russland verhalten? Und ihr habt sicherlich gehört, in den letzten Wochen haben die Hamas wieder Raketen auf Israel abgefeuert. 2019, es scheint ein Jahr der Verunsicherung zu werden. Und dann gibt es vielleicht auch in unseren kleinen Lebensgeschichten Veränderungen, Probleme, Krankheiten, Sorgen, irgendwelche Feinde, die uns verunsichern. Das können Menschen sein, die uns vielleicht nicht mögen, die gegen uns sind, oder auch gewisse Umstände können uns arg verunsichern. Manchmal sind diese Feinde auch in Form von Gedanken und Gefühlen da. Und auch als Christen sind wir nicht immun gegen dieses Gefühl der Angst. Und doch, glaube ich, können wir auch inmitten unsicherer Zeiten mit David die Worte aus Psalm 27 beten: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wir wollen diesen Psalm Davids in der Predigt anschauen. Ich habe ihn überschrieben: Ganz nah bei Gott in unsicheren Zeiten. In der Davidsgeschichte, die wir gerade fortlaufend betrachten, wäre jetzt aus dem 1. Samuelbuch eine Geschichte dran, wo es um eine sehr kluge, hübsche Frau geht. Aber weil unsere Frauen heute in der Frauenfreizeit sind, wollte ich diese Episode nicht ohne sie betrachten. Und deshalb bleiben wir trotzdem bei David und lassen uns von Psalm 27 heute ermutigen. Ich lese die ersten drei Verse. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für meines Lebens, ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. David war ein Mann, der wusste, was es bedeutet, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn man fliehen muss, wenn man bedrängt und verfolgt wird, missverstanden, beneidet wird. Saul hatte seine ganze Streitmacht mobil gemacht, um David zu jagen. Wie einschüchternd muss das für ihn gewesen sein? Wie nervenaufreibend diese ständige Unsicherheit. Und er musste sich auf der Flucht vor Saul immer wieder in dunklen Höhlen verstecken, haben wir vor ein paar Wochen gesehen. Da war er in der Höhle En-Gedi. Und selbst da war er manchmal nicht sicher. Wir wissen nicht genau, an welche Situation David dachte, als er diese Worte schrieb. Vielleicht waren es auch mehrere Umstände. Aber in diesen dunklen Situationen der Unsicherheit und der äußeren Bedrohung entschied sich David, auf Gott zu vertrauen, der Licht und Heil und Zuflucht für ihn war. Das ist mein erster Gedanke. In unsicheren Zeiten vertraue Gott, der dir Licht, Heil und Zuflucht ist. In einem gewissen Sinne ist es eine Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen müssen. Die Entscheidung, dass unser Blick eben nicht auf den unsicheren Umständen hängen bleibt, sondern im Vertrauen sich auf Gott richtet. David sagt hier nicht: Herr, versorge du mich mit Licht und Heil. Ich brauche jetzt unbedingt mehr Licht, damit ich mich nicht fürchte. So sagt er es nicht. Wie sagt er es? Er sagt: Du bist mein Licht und mein Heil. Wir müssen uns also bewusst daran erinnern, wer unser Licht ist, zu wem wir gehören. Und weil ich ihm gehöre und er in mir lebt, ist auch sein Licht in mir. Und deshalb macht es keinen Unterschied, ob es Sonntag oder Montag oder Donnerstagnachmittag ist. Er ist an allen diesen Tagen Licht und Heil. Und wir brauchen nicht einmal in einem Gemeindehaus zu sein, um diese Gabe zu besitzen. Jahwe ist zu allen Zeiten Licht, Heil und Zuflucht. Und Licht, das weist auf Verstehen, auf Freude, auf Wärme, überhaupt auf Leben hin. Und das Wort Zuflucht, das ist ja dieser Begriff, der immer wieder bei David vorkommt, eigentlich 37 Mal in den Psalmen. Und gerade in den Psalmen hat er den Sinn einer Grundsatzentscheidung, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, diese Grundsatzentscheidung für Jahwe, der über allem anderen steht und der letztlich die absolute Sicherheit ist. Und gerade bei David, da fällt es auf, dass sich Zuflucht auf eine gute Erfahrung bezieht, obwohl es eigentlich eine schlechte Erfahrung ist, die David dazu treibt, Zuflucht zu suchen. Und am Anfang, da rannte er nur um sein Leben. Und dann an einem gewissen Punkt fand er das Leben. Und der Name dieses Lebens war Gott. Gott ist meine Zuflucht. Das, liebe Geschwister, ist eigentlich eine der interessanten Überraschungen im geistlichen Leben. Was immer wir auch anfangen zu fühlen, zu tun oder zu denken in diesen unsicheren Zeiten, es kann uns zu Gott führen. Er ist also unser Licht, auch wenn es um uns herum nur Finsternis ist. Er ist unser Heil, er ist unsere Zuflucht, auch wenn die Gefahr und die Unsicherheit noch längst nicht vorbei sind. Und ja, wir gehen unsicheren Zeiten entgegen. Und manchmal könnte es einem schon mulmig werden, wenn man die Nachrichten sieht oder hört oder liest. Aber inmitten dieser Unsicherheit, da sind wir aufgefordert, Gott zu vertrauen, der uns Licht und Heil und Zuflucht ist. Und Gottvertrauen ist etwas ganz anderes als Selbstvertrauen. Gottvertrauen ist etwas ganz anderes als menschliche Schlauheit und Geschicklichkeit, die das Leben so managen kann, dass es immer gelingt. Gottvertrauen meint, gewiss zu sein, eine innere Festigkeit zu haben, weil man den kennt, der letztlich alles in seiner Hand hält. Für David war Gott seine Lebensversicherung. Tief in unserem Innern wünschen wir uns, zuversichtlich und gewiss zu sein. Und ich glaube, es ist auch Gottes Absicht, uns diese Gewissheit und Zuversicht zu geben. Wie kam diese Sicherheit zu David? Hören wir ihn selbst. Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Es ist ein Wort, das mein Herz einfach beflügelt. Ich habe diese Verse umschrieben. In unsicheren Zeiten suche die Gemeinschaft mit Gott. Er ist deine Sicherheit. David setzt seinen Fokus auf das eine. Was bedeutet es, sich auf die eine Sache, auf das eine zu konzentrieren? Wir alle wissen, es gibt auf dieser Welt und besonders in unserer Welt unendlich viele Dinge, die uns ablenken, unsere Aufmerksamkeit stehlen, sodass unsere Blicke sich den Nebensächlichkeiten zuwenden. Und ich denke, dass es eines unserer größten Probleme ist, mit dem wir alle zu kämpfen haben, die Ablenkung. Wir leben in einer Mediengesellschaft. Wir haben ständig Zugang zu irgendwelchen Informationen und werden ständig auch bombardiert mit Informationen. Ablenkung. Das ist eine ganz, ganz große Versuchung. Was bedeutet es, sich im geistlichen Sinne auf das eine also zu konzentrieren? Für dieses eine zu beten. Ich finde es sehr bedeutend, dass Psalm 27 im Zusammenhang mit Dunkelheit, mit Ungewissheit, Bedrohung von dem einen spricht, das unsere volle Aufmerksamkeit haben soll. Johannes vom Kreuz, dieser spanische Theologe aus dem 16. Jahrhundert, von dem dieser Ausdruck stammt, die dunkle Nacht der Seele. Er schreibt, dass dunkle Nächte für uns wichtig sind, weil sie Zeiten sind, in denen wir gereinigt werden von den unwichtigen Dingen. Diese Metapher, die dunkle Nacht der Seele, wird oft verwendet als Synonym für Depressionen. Aber mit dunkler Nacht der Seele meinte Johannes vom Kreuz viel mehr als Depressionen. Eigentlich meinte er etwas anderes. Er meinte diesen Prozess des sich selbst Sterbens. Und wir befinden uns besonders in diesem Prozess, wenn wir Zeiten des Leidens, der Unsicherheit, des inneren Schmerzes, der Leere in unserem Leben erfahren. Das sind Zeiten, die Gott zulässt, weil sie uns zu den Grundlagen oder zu dem einen Wichtigen zurückführen. Sie wecken in uns die Fragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und was ist mein Lebensziel? Paulus schreibt an die Philipper: Ich strecke mich aber aus nach dem einen, was vorne ist. Ich jage auf das Ziel zu. Paulus war eine sehr fokussierte Person. Er hatte ein klares Ziel vor Augen. Eines fehlt dir noch, sagt Jesus zu diesem jungen Mann, der viel Besitz hatte. Eines aber ist noch nötig, sagt er zu Martha, die so sehr abgelenkt war und beschäftigt war mit dem Abendessen. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich, sagt der Blindgeborene. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, sagt David. Ein Ding, eine Sache. Wenn du dich gerade jetzt in so einer dunklen Nacht der Seele befindest oder wenn du irgendwann mal in so eine dunkle Nacht hineinkommst, so wie in einen Tunnel ohne Licht, dann, so sagt uns Johannes vom Kreuz, sollen wir es zulassen, dass sie uns abschält von den zweitrangigen Dingen, die uns hindern, das Eigentliche, das Eine nicht mehr klar zu sehen. Solche Zeiten sind da, damit wir uns selbst hinterfragen, wo wir stehen in unserer Beziehung zu Gott. Sie kommen in unser Leben, damit wir uns prüfen, ob wir vielleicht überaus beschäftigt sind mit den Dingen, die wir haben oder die wir tun, oder ob wir das eine Ziel nicht aus den Augen verloren haben. Was ist das eine? Was ist das eine, worum David bittet? Was bedeutet ihm so viel? Nun, es ist die innige Gemeinschaft mit Gott. Die Gegenwart Gottes zu erleben, in der Nähe Gottes zu sein, das war das eine, nachdem er sich so sehr sehnte in unsicheren Zeiten. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Wörtlich heißt es hier eigentlich übersetzt, die entzückende Schönheit des Herrn anzuschauen und über ihn nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Das Haus des Herrn, die Schönheit des Herrn, das Heiligtum des Herrn, das sind die Dinge, nach denen sich David ausstreckt, die das eine in seinem Leben ausmachen. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Was ist das eine, was du gerade so begehrenswert findest, was uns vielleicht gerade sehr beschäftigt? Unser Ansehen, unsere Existenz, unser Partner, unser Sport, unser Wohlbefinden, unser Haus, unser Garten, unser Auto, unser Geld, die Lösung irgendwelcher Probleme, unsere Gesundheit, unsere Kinder, unser Dienst für Gott, unsere Gemeinde. Alles wichtige Dinge. Aber das Wichtigste ist und bleibt meine persönliche Beziehung zu Jahwe, zu Gott, seine Nähe, seine Schönheit. Sein Wille. Vers 4 werden drei Tatsachen über Gott erwähnt. Jahwe hat ein Haus, er ist von entzückender Schönheit und er hat ein Heiligtum. Tatsache, dass Gott ein Haus hat, in dem er wohnt, es bringt zum Ausdruck, dass er persönliche Eigenschaften hat. Er ist kein abstraktes persönliches Wesen, das irgendwo undefinierbar bleibt, irgendwo ein Geist im Universum, nein. Es ist ein Gott, der persönlich ist, weil er eine Einheit ist von drei Personen, eine ewige Gemeinschaft, die sich seinem Volk, seinen Menschen offenbart und in der Mitte dieser Menschen will er leben. Und das sogar in einem Zelt damals, was ich übrigens sehr wichtig finde. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum Gott in einem Zelt in der Stiftshütte damals wohnen wollte. Der Tempel kam ja viel später, gerade mit David dann oder später Salomo dazu. Warum ein Zelt? Und ich denke, es hat etwas mit dem Pilgercharakter dieses Lebens zu tun. David sagt, in diesem Haus, in diesem Zelt, dort, wo Jahwe zu Hause ist, da möchte auch ich mein ganzes Leben lang wohnen. Dort will ich mich in Gottes Schönheit verlieren. Gott ist schön, sagt David. Er findet Gott nicht nur nützlich, er findet ihn schön. Und in diesem Begriff Schönheit ist seine Lieblichkeit und seine Gnade und seine Güte und seine Freundlichkeit uns Menschen gegenüber inbegriffen. Vorher haben wir auch gesungen, Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Deshalb singen wir hier, wir haben Freude am Singen, weil wir uns an dieser Schönheit erfreuen, die Gott in sich hat, die Gott selber ist. Gottes Schönheit darf man bestaunen. An dieser Schönheit soll man sich erfreuen. Tief im Herzen etwas von der Schönheit Gottes zu spüren, das ist beglückend. Dass es unser Herz eben in unsicheren Zeiten zur Ruhe kommen lässt. Und dann erwähnt David hier auch das Heiligtum. Das hebräische Wort bezeichnet eigentlich einen großartigen Bau, einen Palast. Und erinnert daran, dass Gott wie so ein großer König ist, der Autorität und Macht besitzt. Mit anderen Worten sagt also David hier, ich sehne mich danach, in der Nähe dieses Mächtigen, dieses Großen, dieses souveränen Gottes zu leben, der über allem steht und über ihn nachzusinnen und über ihn zu meditieren. In seiner Gemeinschaft fühle ich mich sicher, denn er ist ein persönlicher, ein mächtiger Gott voller Schönheit. Und wenn ich aus der Höhle heraustrete und nicht weiß, woher die Speere meiner Feinde kommen, so weiß ich doch eines ganz gewiss, sein Zelt, seine Schönheit, seine Macht, Gottes unsichtbares Haus umgibt mich mit vollkommenem Schutz. Das ist mein einziges Trachten, meine einzige Bitte, dass nichts diese Gemeinschaft zwischen mir und meinem Gott brechen kann. Meine Liebe, wie viel mehr müssten wir doch heute diesen Worten zustimmen? Als neutestamentliche Gläubige wissen wir, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt und wohnt. Wir wissen, dass durch Jesu Tod der Vorhang zerrissen ist und der Zugang ins Allerheiligste offen steht. Es gibt nichts von Gottes Seite, was uns am Eintreten in diese innige Gemeinschaft mit ihm hindern könnte. Wir können innige Gemeinschaft mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn haben. Aber ich habe den Eindruck, dass wir uns mit viel zu wenig zufrieden geben und unser ganzes Leben, bildlich gesprochen, außerhalb des Allerheiligsten verbringen. Man kann einiges über Gott wissen und manches auch für ihn tun. Aber wenn in unserem tiefsten Innern nicht eine Sehnsucht brennt nach inniger Gemeinschaft mit Gott, eine Sehnsucht, seine Schönheit zu bestaunen, befinden wir uns immer noch in dem Vorhof. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln und unseren Herrn anbeten, dann sollte seine entzückende Schönheit im Mittelpunkt stehen. Wer er ist, das sollte uns am meisten begeistern. Natürlich ist es erbaulich, es ist gut, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben. Aber fragen wir uns mal ehrlich, was ist die tiefste Motivation unseres Gottesdienstbesuches? Warum sind wir wirklich hier? Oder wenn wir hier zusammen auf sein gutes Wort hören, dann sollten wir das mit dieser Erwartung und Aufmerksamkeit tun, weil wir Freude daran haben, nachzudenken, nachzusinnen, zu meditieren über das, was er uns sagen will. Er redet ja letztlich zu uns durch sein inspiriertes Wort und sein Wort ist Licht. Es ist Leuchte auf unserem Weg, sagt auch David. Aber nicht nur am Sonntag oder an irgendwelchen Veranstaltungen in diesem Haus können wir Gemeinschaft mit ihm haben, sondern jeden Tag ist er uns nahe. Wenn wir angegriffen und eingeschüchtert werden, sind wir uns oft mehr der Person bewusst, die uns angreift, als uns wirklich bewusst ist, der Herr ist mir jetzt nahe. Er ist da. Und wenn wir uns in einer bedrückenden, unsicheren Situation befinden, das kann für manche der Arbeitsplatz sein, für andere die Schule, wiederum für andere vielleicht sogar die eigenen vier Wände, dann dürfen wir wissen, Gott ist da, er will mir nah sein, er ist gegenwärtig. Und wir können zu Gott sagen, Herr, in diesem Augenblick habe ich nichts, an das ich mich halten könne, außer an dich. Ich bin vollkommen in deiner Hand. Und eines ist es, nachdem ich mich sehne, mit dir zu leben, deine Schönheit zu bestaunen, über dich nachzudenken, deinen Plan und deiner Führung zu vertrauen. Mitten in diesen unsicheren Zeiten will ich die Gemeinschaft mit dir suchen, denn nur bei dir fühle ich mich wirklich ganz sicher. Er bringt uns durch die Nacht. Er wird uns beschützen. Dessen war sich David sicher. Und ich denke, wir können uns dessen auch sicher sein. Die restlichen Verse des Psalms beinhalten eigentlich ein intensives Vertrauensgebet. Und sie machen deutlich, dass die unsicheren Zeiten, die Gott in unser Leben bringt, sich nicht sofort auflösen. Auch wenn wir Gott suchen. Auch wenn wir uns nach seiner Nähe sehnen und uns in seine Nähe begeben. Hören wir auf Davids Gebet, Vers 7. Höre Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr. Das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht den Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, harre auf den Herrn. Über diesen letzten Teil des Psalmes überschrieben, in unsicheren Zeiten warte auf Gott, der dich das Gute sehen lassen wird. Spürbar ist es, wie plötzlich hier in dieser zweiten Hälfte dieses Gebet sich die Stimmung etwas intensiviert. David beginnt Gott anzuflehen und es ist offensichtlich, die Gefahr, die Not ist nicht vorbei. In den wenigsten Fällen verändert sich die Lage sofort, wenn wir Gott darum bitten. Eine schnelle Erlösung oder Lösung unseres Problems würde unserem Wachstumsprozess einen Kurzschluss versetzen. Unsichere Zeiten können manchmal lange dauern. Und der David, er entscheidet sich, auf Gott zu harren, auf Gott zu warten, auch wenn die Bedrohung anhält. Er weiß, dass Gott allein die Quelle der Hilfe und der Rettung ist. Und selbst die Menschen, die ihm am nächsten standen, Vater und Mutter, konnten nicht helfen. Wir haben ja gehört, vielleicht erinnert ihr euch noch, er hatte sie zum König nach Moab gebracht. Und nach rabbinischer Tradition, so sagen die Rabbinen zumindest, wurden sie dort getötet. Deshalb gab es dann später einen Krieg gegen die Moabiter. Aber das weiß man nicht ganz genau, das ist eine Tradition. Auch wir fühlen uns manchmal von nahestehenden Menschen verlassen. Ein Todesfall, eine Scheidung bringt Trennung, wir fühlen uns verlassen. Auch ein anderes Ereignis kann unser Vertrauen in einen Menschen ganz schön zerrütteln und zerstören. Aber eins ist ganz wichtig, nämlich, dass wir uns bei Gott aufgenommen fühlen, auch wenn Menschen uns verlassen. Es ist unheimlich schwer, auf Gott zu warten, wenn die Bedrohung wächst, wenn die Feinde sich erheben, wenn die Nacht immer dunkler wird. Warten kann ganz schön zermürbend sein. Man wartet auf eine Arbeitsstelle, man wartet auf Genesung oder auf Besserung. Manche warten auf einen Partner, der nicht kommt. Und man wird vielleicht immer älter. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns wartet auf etwas. Außer vielleicht auf das Mittagessen gerade in diesem Augenblick. Das warten wir auch. Aber vielleicht gibt es noch andere Wartesituationen, die uns viel mehr zusetzen als ein leerer Magen. In deine Situation hinein spricht heute Morgen das Wort Gottes und will dir ermutigen, im Vertrauen auf Gott zu warten. Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark, denn er wird zu seiner Zeit dich das Gute sehen lassen. Warte auf den Herrn. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, so wie David das tat. Gerade in so unsicheren Zeiten, in solchen Zeiten, die unberechenbar sind. Zeiten der Unsicherheit. Zeiten im Leben, die wir nicht kontrollieren können, die nicht vorhersehbar sind, wo Dinge, die sonst immer funktionieren, auf einmal nicht mehr klappen. Diese Zeiten sind etwas Gutes. Thomas A. Kempis, er schreibt in seinem Erbauungsbuch die Nachfolge Christi. Worte, die in den Ohren moderner Menschen des 21. Jahrhunderts, deren höchstes Ziel im Leben Wohlstand und Wohlbefinden ist, total fremd klingen müssen. Hört mal, was er sagt. Er sagt, es ist für uns gut, wenn wir zuweilen in große Schwierigkeiten geraten. Denn dadurch wird der Mensch wieder daran erinnert, dass er in der Fremde ist und seine Hoffnung auf nichts in dieser Welt setzen soll. Es ist gut, dass wir zuweilen Widerspruch erfahren und dass man Böses und Unwahres von uns denkt, obwohl oder obgleich wir Gutes tun und Gutes beabsichtigen. Solche Verkennung kann uns in der Demut fördern und vor Ehrbegierde bewahren, denn gerade dann, wenn uns die Menschen draußen geringschätzen und uns nichts Gutes zutrauen, wenden wir uns weit mehr als sonst Gott zu, der unser Innerstes kennt. In den Händen unseres gnädigen Gottes haben schwierige Zeiten, wo man uns vielleicht verkennt und widerspricht, den Sinn, uns auf das Eigentliche, das Wichtigste auszurichten. Sie zielen darauf, die Fragen zu ändern, die wir normalerweise stellen, statt zu überlegen, ob wir es schaffen und unsere Ziele erreichen können. Hören wir uns plötzlich fragen, was unser neues Herz uns eigentlich schon immer leise zuflüstert. Wonach sehnst du dich am meisten? Was willst du wirklich? Und es ist mein Herzenswunsch, dass wir auf diese Frage oder auf diese Fragen alle von Herzen antworten können. Eines wünsche ich mir am allermeisten. Danach sehnt sich mein Herz, mit meinem Herrn innige Gemeinschaft zu haben. Schon jetzt, in dieser Wartezeit. In dieser Zeit, die auch sehr unsicher sein kann, sehne ich mich danach, seine Schönheit zu bestaunen und über ihn nachzudenken in der Mitte meines Volkes, der Gemeinde. Und ich will Gott vertrauen, denn er ist mein Licht und mein Heil und meine Zuflucht. In diesen unsicheren Zeiten möchte ich die Gemeinschaft mit ihm suchen, denn er allein ist meine absolute Sicherheit. Und selbst wenn die Umstände sich nicht schnell zum Besseren verändern, will ich auf ihn hoffen und warten. Denn er wird mich das Gute sehen lassen. Amen.